waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen, denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben, und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchlos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hatte sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes. Obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Auch wir beten. Herr, wir erinnern uns heute an das, was du auf dich genommen hast. Herr, wir haben die Texte im Kopf. Wir sehen teilweise die Bilder aus diesen Filmen, die das nachstellen. Wir können es uns nicht wirklich vorstellen, aber wir wollen es für uns annehmen, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Wir sind jetzt befreit. Wir dürfen frei vor das Angesicht Gottes treten, als Geheiligte, sauber gemacht, reingewaschen. Wir dürfen uns auf eine herrliche Zukunft freuen, weil du alles bezahlt hast. Herr, hilf uns, dass wir das im Kopf behalten, es nicht gering achten, es anderen Menschen sagen, dass es einen Weg zur Befreiung gibt. Herr, wir wollen diesen Tag wirklich in Ehrfurcht vor dir verbringen und möchten dich jetzt auch bitten, dass du an diesem Gottesdienst bei uns bist. Amen.
Dieser Gottesdienst wird etwas anders verlaufen, als ihr sonst gewohnt seid. Und zwar werde ich aus dem Markus-Evangelium einige Abschnitte der Leidensgeschichte Jesu lesen. Und zwischendurch werden wir dann immer wieder mal ein Lied singen. Aus dem Kapitel 14 des Markus-Evangeliums die Verse 43 bis 46. Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi, und küsste ihn. Und weiter von Vers 53. Und sie führten Jesus zu dem hohen Priester, und es versammelten sich alle hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis hinein in den Palast des hohen Priesters, und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsche Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weitere Zeugen? Soweit erst einmal. Nun wollen wir ein Lied singen. Aus dem 15. Kapitel lese ich uns die ersten Verse. Und alsbald am Morgen hielten die hohen Priester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat. Und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Du sagst es. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts, sondern so dass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er kannte wohl, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn. Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs und fingen an, ihn zu begrüßen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Das nächste Lied. Ich lese weiter aus dem Kapitel. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten, und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zur Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe und Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesu laut, Eli, Leli, Abzatani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm und Essig mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Soweit. Jetzt singen wir noch mal ein Lied und dann wollen wir noch auf die Predigt hören. Wir wollen uns einige von den Worten ansehen, die Jesus gesprochen hat, als es um seine Kreuzigung ging. Es gibt sieben Worte in der Schrift, die er Jesus am Kreuz gesprochen hat. Sie stehen aber nicht alle in einem Evangelium, sondern man muss da schon gucken, bis man alle sieben zusammenfindet. In jedem Evangelium stehen nur einige. Das erste, das auch wirklich das erste Wort ist, das Jesus gesagt hat, im Lukas Kapitel 23 steht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus verhöhnt, verspottet, verlästert, geschlagen, gemartert, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt und ans Kreuz genagelt. Und in dieser Situation kann er noch für die, die ihm die Qualen angetan haben und antun, kann er noch in Fürbitte eintreten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus schreibt einmal später, Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Da, wo die Menschen eben noch blind waren, verführt waren, da sieht Gott die Menschen anders als die Menschen, die von ihm gehört haben, die seine Botschaft vernommen haben. Die nichts wissen, stehen unter einem ganz anderen Urteil Gottes, über das ich auch keine Auskunft geben kann. Aber so heißt es dann, wenn Jesus wiederkommt als König auf diese Erde, dann wird er Gericht halten. Und dann wird er unterscheiden. Aber hier geht es erst einmal wirklich, dass Jesus für die Menschen bittet, die ihm diese Qualen antun und angetan haben. weiß nicht, ob wir uns das auch mal so vorstellen können, wenn Sie den Jesus als König der Juden bezeichnen. Wenn Pilatus ihn dann als König der Juden bezeichnet. Die römischen Knechte, Soldaten, ihn als den König der Juden bezeichnen. Es ist doch mehr als Hohn und Spott. Sie haben keine Ahnung. Und noch schlimmer trifft es dann zu, wenn die Hohenpriester und die Schriftgelehrten dem Pilatus sagen, wir haben keinen König außer dem Kaiser in Rom. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie werfen das ganze Alte Testament, die ganzen Propheten, Mose über den Haufen. Der römische Kaiser wurde zur damaligen Zeit als Gott verehrt. Und jetzt stehen sie hier und lästern mit diesem Namen Jesu und lehnen damit auch ihn als den Gesandten Gottes ab. Man könnte auch sagen, es ist reiner Hohn, es ist reiner Spott, wie es so Jesus trifft. Sie wissen nicht, was sie tun, sie wissen nicht, was sie reden. Das nächste Wort finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, 46, Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Leli, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die neunte Stunde, nachmittags um drei. Die Sonne hat den Zenit überstiegen, aber wir wissen, dass die richtige Hitze erst nach dem Höchststand der Sonne eintritt. Das erleben wir so. Und es ist jetzt wirklich eine unerträgliche Hitze, in der Jesus dort am Kreuz hängt. Und in dieser Not, die ihm körperlich Probleme bereitet, in dieser Not schreit er. Und er schreit nicht irgendwelches böse Zeug heraus, keine Beschimpfung über die Menschen, die ihm das angetan haben. Er ruft Gott an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Gethsemane spricht Jesus noch mit dem Vater. Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich bin davon überzeugt, ob es so richtig ist, weiß ich nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus schon zu dieser Stunde wusste, wenn er den Kelch austrinkt, wenn er zur Sünde der Welt wird dort am Kreuz, kann Gott ihn nicht ansehen. Denn Gott kann keine Sünde ansehen. In der Nähe Gottes kann keine Sünde bestehen. Und nun hat sich das alles erfüllt, was wir auch vorhin schon aus dem Propheten Jesaja gehört haben. Für unsere Missetat ist er gestorben. Für die Sünden der Welt ist er gestorben. Alle Sünde ruht auf ihn, die geschehen ist, die geschieht und die noch geschehen wird. Alle Sünde der Welt ruht auf ihn. Er ist für uns zur Sünde gemacht. Und das ist natürlich der bitterste Punkt bei dem ganzen Leiden, das Jesus erträgt. Er, der Reine, der Heilige, der von keiner Sünde wusste, wird für uns zur Sünde gemacht. Und er weiß, dass Gott ihn so nicht ansehen kann. diese schwere Stunde von Gott, dem Vater, mit dem er von Ewigkeiten her verbunden ist. In dieser schweren Stunde spürt er die Verlassenheit, die Trennung. Genau das ist das, was Sünde ausmacht. Sünde ist Trennung von Gott. Der Mensch hat sich dazu entschieden, und Jesus versucht, diese Entscheidung des Menschen nicht rückgängig zu machen, aber dem Menschen zu helfen, doch zurück zum Vater zu finden, zurück zu Gott zu finden, um wieder in der Gemeinschaft zu leben, wie sie es im Paradies hatten. Sie haben Gott von Angesicht gesehen im Paradies. Jetzt aber ist er der Verlassene, um unsertwillen. Und als ich über diesen Vers nachgedacht habe, fiel mir die Begebenheit ein von Graf Zinzendorf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Er ist als junger Mensch in eine Ausstellung gegangen, als junger Mensch, der zwar kirchlich, christlich war, aber keine persönliche Beziehung zu Christus hatte. Er geht in diese Ausstellung und in dieser Ausstellung steht er vor einem Bild, auf dem Jesus, der Gekreuzigte, dargestellt wird. Und unter diesem Bild steht: Das tat ich für dich. Und das sollte uns allen klar sein. Jesus hat nicht aus Jux und Dallerei sein Leben dahingegeben, sondern das tat ich für dich. Und damit spricht er jeden ganz persönlich an. Und dann kommt die Frage: Und was tust du für mich? Und diese Frage hat den Zinzendorf dann zur Umkehr geleitet, hat ihn dahin geführt, dass er sein ganzes Leben dem Herrn, der dort am Kreuz für ihn gestorben ist, übergeben hat. Er war der Gründer der Brüdergemeinde, hat viele, viele Missionare ausgesandt von der Brüdergemeinde aus. Und auch bis in unsere Zeit sind Missionare von dieser Gemeinde unterwegs. Das tat ich für dich. Ich bin für dich zur Sünde geworden. Ich habe deine Sünde auf mich genommen. Und was tust du? Lukas 23, Vers 46, Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Obwohl Jesus diese Klage ausgerufen hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wusste er doch, dass der Vater da ist. Und diesem Vater, als es vollbracht war, als es alles zu Ende ging, als Jesus vor seinem letzten Atemzug stand, konnte er es dann so sagen: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus ist nicht an den Folgen der Kreuzung gestorben, wie jeder andere Mensch an der Kreuzung stirbt. Jesus ist im vollen Bewusstsein gestorben. Er ist nicht in Übernachtung dahin gegangen, sondern er wusste genau, was es auf sich hat, wenn er seinen Geist in die Hände Gottes befiehlt. Er hat es seinen Jüngern gesagt, und das wusste er auch in dieser letzten Minute seines Lebens. Er wird nicht im Grabe bleiben. Er hat es seinen Jüngern gesagt: Wir gehen hin nach Jerusalem. Die Menschen werden ihn verspotten, werden ihn gefangen nehmen, werden ihn überantworten und werden ihn erhöhen am Kreuz. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Das wusste Jesus auch jetzt, als er sein Leben Gott übergeben hat. Er hat ganz bewusst sein Leben Gott übergeben. Als meine Frau die letzten Tage im Krankenhaus lag und ich sie besuchen konnte, da haben wir noch einmal kurz Revue passieren lassen in unserem Leben, haben noch einmal dafür gedankt, was Gott uns gegenseitig geschenkt hat, haben uns auch gegenseitig unser Fehlverhalten genannt und ja, um Vergebung gebeten und Vergebung erfahren. Und ich habe dann mit dem 23. Psalm und einem Gebet abgeschlossen, diesen Besuch. Es war der einzige Besuch, der mir erlaubt war im Krankenhaus, weil ich unter Quarantäne stand. Dann ist Dietrich noch wieder da gewesen, zwei Tage später, und dann sagte meine Frau: Nun lasst mich gehen. Ich bin bereit, lasst mich doch los. Jesus wusste, wohin er geht. Und jeder, der ihm folgt, weiß, wohin er geht. Und das ist mir auch in diesem Fall wieder ganz bewusst geworden. Lasst mich doch in die Ruhe eingehen, in die Ruhe Gottes eingehen. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und das letzte Wort im Johannesevangelium: Als er nun den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Es ist getan. Vater, ich habe deinen Willen erfüllt. Ich habe mich deinem Willen untergeordnet. Ich habe das alles auf mich genommen, um in dieser Welt ein Zeichen deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit zu offenbaren. Ich habe das getan, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu dir umzukehren. Es ist vollbracht. Ich höre immer noch den Vater von Angelika und seinen Horst Krämer. Oft hat er in seinem Gebet dann das Gebet so abgeschlossen: Als du riefst, es ist vollbracht, da hast du auch an mich gedacht. Das ist Gewissheit. Das ist Überzeugung. Können wir es alle so sagen, dass Jesus mit dem Moment, als er sein Werk vollendet hat, dass er da die gesamte Menschheit im Blick hatte? Für uns Menschen ist das vielleicht illusorisch, dass Jesus so jeden Einzelnen sieht. Aber er sagt seinen Jüngern, und das ist noch illusorischer: Es fällt nicht ein Haar von eurem Haupt, ohne dass Gott es weiß. Und wenn wir das glauben, dann fällt es mir und uns nicht schwer, zu glauben, dass Gott und Jesus Christus auch uns mit hineingenommen hat und uns ganz persönlich kennt, sieht und meint. Und er neigte das Haupt und verschied. Er neigte das Haupt. Es ist ihm nicht zur Seite gefallen, wie einem Sterbenden. Nein, Jesus hat es dem Vater gesagt: Es ist vollbracht. Nun ist es Zeit, mein Leben auszuhauchen. Er neigte das Haupt und verschied. Er tat es ganz bewusst. Bis zur letzten Sekunde hat er ganz bewusst alles getan. Und wenn wir uns das so wirklich überdenken und auch die Fragen, die ich hier immer wieder mit hineingebracht habe, dann sollte es uns schon klar sein, dass es wirklich auf diese entscheidende Frage und auf diese entscheidende Einstellung ankommt. Bin ich mir sicher, dass meine Sünde vergeben ist? Habe ich das im Glauben angenommen? Nicht, was andere Leute über mich denken, über mich reden, ist maßgeblich, sondern wie ich ganz persönlich zu diesem Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus stehe. Amen.